Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Weltschönste Eierköpfe, titelte das Feuilleton der Zeit. Es ging um die Ausstellung des Bildhauers Konstantin Brancusi in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Tobias Timm zeigte sich angetan von den Werken dieses Abstrahiermeisters und erwähnte, am liebsten würde er, Timm, eine dieser Eierkopfskulpturen anfassen und mitnehmen, wie einen vom Ozean glattgewaschenen Stein am Strand. Außerdem schrieb er über den Künstler: Manche seiner Skulpturen waren so abstrakt, dass der US-Zoll sie erst nach einem Gerichtsprozess als zollfreie Kunst anerkannte. Überhaupt stieß man in den Feuilletons dieser Woche vermehrt auf Juristisches und Juristen, selbst da, wo man es gar nicht erwartete. Etwa als Fazits der Leipziger Buchmesse gezogen wurden und dann die Taz dazu titelte: Es weimerte sehr. Gemeint war, die Empörung der Branche über Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sei bestimmend gewesen. Also die Solidarität mit drei linken Buchläden, die Weimer vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hatte, weil dem Amt für Verfassungsschutz dazu nachrichtendienstliche Erkenntnisse vorgelegen hätten. Gegen den Kulturstaatsminister gehen die drei Buchhandlungen deshalb nun juristisch vor. Das bestimmende Thema in den Feuilletons dieser Woche war allerdings die Klage von Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Ehemann Christian Ulmen. Diese Artikel wurden wiederum ausgelöst durch eine Verdachtsberichterstattung des Spiegel, die Ulmens Medienanwalt in, Zitat, Kernpunkten als unvollständig und falsch bezeichnete. Gleichzeitig gab es Demonstrationen gegen sexualisierte Gewalt im Internet, etwa durch pornografische Deepfake-Videos, deren Opfer meist Frauen sind. Die Demos wurden im Feuilleton einhellig gelobt, auch weil es in diesem Bereich erhebliche Gesetzeslücken im deutschen Strafrecht gibt, die nach einer gesetzlichen Neuregelung geradezu schreien. In Windeseile habe sich die Debatte ins Allgemeine verschoben, schreibt nun Jan Küveler in der Welt am Sonntag. Auf der Anklagebank sitzt nicht nur Christian Ulmen, sondern das männliche Geschlecht als solches. Vorverurteilung aufgrund des Geschlechts, da dürfte nicht nur Juristen, sondern überhaupt Freunden der Rechtsstaatlichkeit mehr als mulmig zumute werden. Auch wenn es natürlich das gute Recht von Aurelie von Blasekowitsch war, in der Süddeutschen Zeitung zu beschreiben, was ihr durch den Kopf ging. Am Freitag, dem kalendarischen Frühlingsanfang 2026, aufzuwachen und hinaus in die strahlende Sonne zu treten, war eine Probe. Es war so ein Tag, an dem man die Männer auf der Straße, in der Bahn und im Büro anders betrachtete. Hinter welchen Gesichtern verbirgt sich Verachtung für das weibliche Geschlecht? Die Taz, fragte Friedrich Küppersbusch. Was haben Sie Ende der vergangenen Woche über digitale Gewalt gelernt? Seine Antwort: Zu viel. Das wollte niemand und muss doch jeder wissen. Derzeit liegt die allerdings opulente Schilderung einer Konfliktpartei vor. Und die Wucht der digitalen Bemeinung und Verurteilung schreit nicht danach, noch mehr draufzusoßen an Gratismut. Thomas Fischer, früher Richter am Bundesgerichtshof, schrieb auf spiegel.de zur Berichterstattung über den Fall Fernandes gegen Ulmen: Seit Harvey Weinstein stand medial die allgemeine Gewissheit von der Schuld des Bösewichts nicht mehr so unvereinbar neben dem frommen Bekenntnis zum Rechtsstaat. Mit dem Letzteren meinte er den Satz zur Unschuldsvermutung. Bleiben wir bei einem Juristen, allerdings einem, der außerdem Schriftsteller, Filmemacher und Fernsehproduzent war und einer der letzten Universalgelehrten, Alexander Kluge. Am Mittwoch ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung druckt gleich 8 kleine Nachrufe ab. Kaum ein deutscher Autor hat sich so wie der Jurist Alexander Kluge als erzählender Anwalt der ungehörten und unbetrauerten Toten des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft verstanden, schreibt Ulrike Sprenger, Romanistikprofessorin und langjährige Mitarbeiterin Kluges. Der hatte als 13-Jähriger die Bombardierung seiner Heimatstadt Halberstadt nur knapp überlebt. Einen Monat vor seinem Tod hatte Kluge gesagt, er habe Angst davor, dass auch seine Enkelkinder einen Weltkrieg erleben könnten. Der US-amerikanische Schriftsteller Ben Lerner schreibt in seinem Nachruf auf Kluge für die FAS: Er war zugleich Anwalt, Wahrsager, ein Logiker wie ein Zauberer. Arno Wiedmann erwähnte in der Frankfurter Rundschau, dass Kluge in seinen Texten Wahres und Erfundenes mischte und ihn, Wiedmann, das erst irritiert habe. Mein Beharren darauf, zwischen beiden unterscheiden zu können, hatte immer auch etwas Lächerliches. Es war Kluges Geschenk an uns. In der FAZ erzählte Jürgen Kaube folgende Anekdote, der man entnehmen konnte, dass Alexander Kluge wohl auch teils im Gespräch Fakt und Fiktion vermengte. Als wir ihn einmal trafen und er die Geschichte erzählte, dass Niklas Luhmann als Lehrstuhlvertreter Adornos um 1967 ein Seminar zur Soziologie der Liebe abgehalten und den von Liebeskummer heimgesuchten Philosophen in einer Rieslingwirtschaft beraten habe, erwiderte er auf die Frage, woher er das denn wisse: Es muss sich so zugetragen haben.